folgt Brainseeker auf LinkedIn für spannende Vakanzen oder auf Instagram und Facebook. Und nun viel Spaß beim Hören der Folge. Mein heutiger Gast ist Gerhard Hegmann, freier Journalist seit über 40 Jahren. Und ich habe einen Artikel gelesen von Gerhard Hegmann in der Welt. Und der Titel des Artikels lautet Insolvenz droht, Liliums Bankrotterklärung. Herr Hegmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich nehmen. Herzliche Grüße aus Hamburg nach München.
Ja, gerne.
Lassen Sie uns über Lilium sprechen. Zahlen, Daten, Fakten folgen am Ende des Podcastes für die Hörer, die Lilium noch nicht so gut kennen, Bezug nehmend auf Umsatz, Mitarbeiterzahl und zum Produkt ein paar einige Zahlen und beziehungsweise zum Verlust. Würden Sie heute Aktien kaufen von Lilium, Herr Hegmann?
Also ich gebe ja grundsätzlich keine Aktientipps ab, aber wenn man sich den Kurs anschaut der Lilium-Aktie, die mal beim Börsengang im September 2021 so ganz grob $10 gekostet hat und die jetzt in einer Größenordnung von zwischen 60 und 70 Cent notiert, dann ist es ein absolutes Zockerpapier. Es ist ein Penny-Stock, wie es so schön heißt. Also ich würde vor dem Hintergrund der aktuellen Nachrichten eher die Finger davon lassen.
Nun ist es so, dass die Stimmen immer lauter werden und Lilium eine Kommunikationsoffensive gestartet hat. Heißt, Shareholder, Manager wie Klaus Röwe, den ich hier auch mal zu Gast hatte, den Lilium-CEO, aber auch investierte Menschen wie Frank Thelen, der über Freigeist dort investiert ist bei Lilium, fordern, dass der Bund und das Bundesland Bayern zu jeweils 50 Millionen Euro, einfache Rechnung in Summe 100 Millionen, ein Darlehen geben, beziehungsweise dafür bürgen. Nun habe ich mal gelernt in meinem BWL-Studium, wer bürgt, wird gewürgt. Das hat mir mein Rechtprofessor erzählt. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Wie nehmen Sie diese Kommunikationsoffensive verschiedenster Leute wahr? Jüngst habe ich bei LinkedIn auch noch eine Unterschriftenaktion gelesen vom Start-up-Verband, wo viele oder mehr als 650 potenzielle Investoren oder Mitglieder, die in diesem Start-up-Verband organisiert sind, sich stark dafür machen, dass der Bund und das Bundesland Bayern nun hier bürgen. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Wie blicken Sie auf dieses Thema?
Ich möchte das mal ein bisschen einsortieren. Sie haben jetzt gerade diese Informations- oder Battle-Offensive von verschiedenen Seiten angesprochen. Die kommt etwas spät. Wenn man sich vorstellen muss, in der vergangenen Woche war der Haushaltsausschuss, der für den Bund diese Bürgschaft freigeben müsste. Und das ist offensichtlich von der Tagesordnung genommen. Und ob es in der laufenden Woche nochmal auf die Tagesordnung kommt, ist völlig offen. Der zweite Punkt ist, wie Sie schon richtig sagen, es ist eine Bürgschaft. Es ist also zunächst mal kein Cash-out oder kein Geldfluss, sondern es ist eine Bürgschaft. Und auf diesem Hintergrund, vor diesem Hintergrund, kann dann Lilium selbst wiederum Geld einwerben. In einem Beitrag von Herrn Thelen ist ganz interessant vermerkt, dass als Sicherheit für diese Bürgschaft würden Patente hinterlegt und Rechte. Das ist natürlich, was die tatsächlich wert sind und so weiter und ob die dann verwertet werden können, ist nochmal etwas ganz anderes. Dann kommen wir mal zu dieser Größenordnung. Das ist 50 Millionen vom Land Bayern. Da gab es erstmal Vorbehalte von Herrn Aiwanger, dem Wirtschaftsminister. Dann hat man doch gesagt, ja, wir geben die 50 Millionen. Und dann hat der Bund gezögert oder zögert derzeit der Bund. Also von Bayern gäbe es grünes Licht, vom Bund bisher nicht. Interessant ist, dass es neben Lilium ja auch noch Volocopter gibt als weiteren eVTOL, wie es so schön heißt, also Senkrechtstarter Elektromodell.
In Baden-Württemberg ansässig, als Nebenbemerkung, ich ahne, was kommt.
Ja, genau. Da ist es genau umgekehrt. Da hat das Land Baden-Württemberg gesagt, nein, wir geben nichts. Und es gab grünes Licht vom Bund. Und nochmal zu dem Gesamtkomplex. Auffällig und für mich eigentlich der Kardinalfehler, den Lilium gemacht hat, der liegt darin, dass man nicht von Anfang an gesagt hat, ohne Staatshilfe wird das nichts. Das ist ein so ambitioniertes Projekt, da braucht man so viel Atem, finanziellen Atem, dass man von Anfang an hätte sagen müssen, ohne Staat geht es nicht. Das hat man aber nicht. Erst jetzt quasi, das konnte man seit etwa einem Jahr zwischen den Zeilen und auch in US-Börsen berichten, stand es dann schon mal drin, ja, wir versuchen auch Staatshilfe zu bekommen. Und jetzt kommt man um die Ecke und sagt, wenn wir keine Staatshilfe bekommen, dann müssen wir Insolvenz anmelden. Und wenn Sie mich zu meiner ganz persönlichen Meinung zu diesem Thema fragen, ich habe keine Aktien bei Lilium oder wie auch immer, die Anfrage beläuft sich auf 100 Millionen insgesamt vom Bund 50, vom Land 50. Ich würde die insgesamt 100 Millionen würde ich geben, weil Lilium argumentiert, wir brauchen dieses Signal vom Staat, dass der Staat hinter diesem Projekt steht und dann werden wir weiteres privates Kapital bekommen. Ich gehe davon aus, dass diese 100 Millionen nie und nimmer reichen werden, aber trotzdem würde ich es als Signal geben. Aber wie gesagt, das reicht nie und nimmer.
Nun bin ich kein Verschwörungstheoretiker und ich, Herr Hegmann, wir kennen uns jetzt noch nicht lange, wir sprechen jetzt erstmals miteinander. Nun habe ich aber irgendwie so eine ganz dumpfe Ahnung und möchte Sie fragen, gibt es die Möglichkeit, trotz unterschiedlicher politischer Couleur, dass Bund und Land jeweils Good Cop, Bad Cop mäßig sich abgestimmt haben? Oder ist das totaler Quatsch, weil schon alleine auch der anstehende Wahlkampf, der irgendwo auch schon ein bisschen mit reinschwingt in diese ganzen Statements, das gar nicht zulässt. Heißt, wir haben eine interessante politische Konstellation, die Freien Wähler und CSU im Land Bayern, in diesem konkreten Fall die Ampel in Berlin. Und wir haben innerhalb der FDP den Haushaltsausschuss-Vorsitzenden, glaube ich, Frank Schäffler, der sagt, ich verkürze das jetzt und gebe es verkürzt wieder. Nein, kein Geld, keine Bürgschaft für Lilium. Und Bundesverkehrsminister von der FDP, Volker Wissing, der sagt, ja, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja eine interessante Konstellation. Also ein, wie in der Demokratie vielleicht üblich, Wettkampf auf offener Bühne. Man hat halt unterschiedliche Meinungen. Und es gibt offensichtlich eine Due Diligence von der KfW, die ich nicht kenne, die Sie nicht kennen. Das ist ja das große oder mein großes Fragezeichen. Deswegen bin ich da. Ich möchte meine Meinung auch gar nicht irgendwie verschweigen. Also ich bin ja ein großer Fan und auch Unternehmer in dieser Branche, aber ich bin auch ein Steuerzahler. Und ich sehe das wirklich aus beiden Perspektiven. Und der Hamburger sagt ja auch immer, was bringt mir das, was kostet mir das? Also Risiko und Ertrag sollten da im gesunden Verhältnis stehen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich kann dieses Risiko final nicht beurteilen. Ich weiß aber, wie schwer es ist, Luftgeräte zuzulassen. Habe als Ingenieurbüro-Dienstleister sehr viel in diesem Prozess mitgewirkt, an verschiedenen Luftfahrtprodukten. Und Sie haben das wunderbar zusammengefasst. 100 Millionen Euro wird nicht reichen. Ich frage mich ja, naja, also mal angenommen, im positiven Case, Bayern und Bund sagen, wir bürgen für die 100 Millionen, wer gibt dann noch wie viel und kann man das Ganze so irgendwo formulieren, dass man dann wiederum Bedingungen knüpft, also wir geben die 100 Millionen Bürgschaft, wenn wir wissen, es kommen 500 Millionen von XYZ nach. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, ja. Wer das Gutachten erstellt über die über die Risikogewichtung, weiß ich nicht, welche das Gutachten ist geheim. Die KfW hat es beauftragt, ja, aber ob das PricewaterhouseCoopers erstellt oder weiß ich nicht. Ist auch nicht bekannt. Und zu Ihrer Frage, Good Guy, Bad Guy. Ich bin jetzt nicht sehr eng in Berlin vernetzt, aber was ich höre, ist es wohl ein Kräfte, also ein Tauziehen zwischen der FDP und den Grünen. Es gibt wohl auch Vorbehalte bei den Grünen, die sagen, nein, wir wollen dieses Millionärsgerät, wollen wir nicht. Das ist etwas, was ich auch schon gehört habe. Aber es spielen sich natürlich auch Leute in den Vordergrund und so weiter. Das ist was da, das ist eben in der Bubble, in der Berlin-Bubble, was da beschlossen wird, ist manchmal schwer zu durchschauen.
Ein Argument von Ihnen, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, ist das Timing. Also da habe ich auch gedacht, also auch wie das Ganze jetzt so kommuniziert wird und wer sich alles so zu Wort meldet und wie viel eben auch Copy and Paste, logischerweise dann Leute bei LinkedIn, die 7 oder 8 Punkte, die, glaube ich, Herr Röwe dort aufgelistet hat, die werden dann eben geteilt, um das Ganze zu multiplizieren. Das ist ja das gute Recht von Menschen, natürlich zu sagen, ich bin dafür und ich teile diese Punkte. Nun, auch da möchte ich einmal zusammenfassend 1, 2 Punkte aufgreifen. Und Herr Röwe stellt da auch oder möchte da einige Dinge nochmal klarstellen. Und es wird viel mit Airbus verglichen. Wie finden Sie diesen, also nach dem Motto, ohne staatliches Geld hätte es Airbus in dieser Form nicht gegeben? Nun wollen wir nicht die gesamte Historie inklusive Franz Josef Strauß Verdienste für den Luftfahrtstandort Hamburg hier wiedergeben. Ich glaube, unsere Hörer sind da bestens auch im Thema oder können zur Not das nochmal googeln. Aber wie blicken Sie auf diesen Vergleich zwischen Lilium und Airbus?
Der Vergleich hinkt meiner Ansicht nach. Der Unterschied zwischen den beiden, ich sage jetzt mal Projekten, ist, dass Lilium aufgesetzt wurde, an die Börse gegangen ist, mit Privatkapital ausgestattet wurde und jetzt quasi nach mehreren Jahren kommt und sagt, Staat, bitte helfe mir. Bei Airbus war der Staat von Anfang an mit sogenannten rückzahlbaren Darlehen, zinsgünstigen rückzahlbaren Darlehen engagiert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, bei dem Aufbau von Airbus ging es um ein Oligopol, wie man so schön sagt, also wenige Teilnehmer in den USA. Und Europa musste oder hat sich zum Ziel gesetzt, hier ein Gegengewicht zu schaffen. Bei Lilium haben wir Flugtaxis, obwohl Lilium diesen Begriff ja ungern hört. Sie betonen ja, dass es ein Elektroregionalflugzeug ist mit Senkrechtstart und Landefähigkeit. Im Flugtaximarkt haben wir Dutzende von Anbietern und Entwicklern und so weiter. Also dass dieser Vergleich hinkt.
Verstanden. Ich zitiere weiter, weil ich möchte da gerade den roten Faden aufnehmen. Der Wettbewerber Joby wird von vielen genannt. Auch diesbezüglich habe ich ein wenig recherchiert. Man sei bei Joby aus den USA mit 600 Millionen Dollar unterstützt worden. Und nun habe ich auch gelesen, dass Toyota beabsichtigt, weitere 500 Millionen Dollar. Toyota, wissen alle, ist eine japanische Firma, by the way, in Joby zu investieren. Meine Frage an Sie, weil das ist ja so ein Argument, was jetzt vorgetragen wird, das ist unfair. Wir brauchen da gleiche Spielbedingungen global Und das ist ja mal wieder so typisch deutsch sei, dass man eben nicht ja da bereit ist, dieses Risiko zu gehen und dann ja auch eben vom Staat her dann solche Firmen zu unterstützen. Und das wäre dann eine weitere Branche, die dann wieder abwandern würde. Das ist so dieses Argument, was vorgetragen wird, Level Playing Field als Stichwort. Was sagen Sie dazu? Wie würden Sie dieses Argument entkräften oder würden Sie dem zustimmen?
Also das Level Playing Field hat man ja bei der Auseinandersetzung zwischen der Förderung von Airbus und Boeing ständig gehört. Ja. Das wird es bei den Flugtaxis definitiv nicht geben, weil wir noch einen weiteren Mitspieler haben, nämlich China. Dort wird der Elektroflugmarkt und Flugtaxi werden ganz stark gefördert. Das ist das sogenannte Low-Altitude-Business, was sie da aufbauen wollen. Also im unteren Luftraum wird gesagt, da wollen wir Elektroflugzeuge aufbauen. Das heißt jetzt nicht nur Senkrechtstarter, sondern insgesamt Elektroflugzeuge. Und zu dem Punkt Joby, da investiert das US-Militär auch sehr stark als Kunde und damit auch als Mitfinanzier. Also dieses Level Playing Field sehe ich nicht. Und Lilium fordert ja ein Signal der Unterstützung. Die sagen ja noch nicht einmal, wir wollen Level Playing Field, sondern die wollen ein Signal der Unterstützung, also quasi was Kleines. Ja. Und das wird nicht reichen. Und in den Dokumenten von der US-Börsenaufsicht heißt es, dass die bisherigen Investoren bereit sind, 32 Millionen Dollar bisschen Cash zu geben, wenn es dieses Signal der Unterstützung gibt. 32 Millionen Dollar, das ist nichts, das ist absolut nichts.
Das ist nicht mehr der Personalaufwand für einen Monat wahrscheinlich, oder?
Das ist genau, richtig. Wir haben ein Cash-Out von zwischen 300 und 400 Millionen bei Lilium. Was sind 32 Millionen? Und da steht nicht in den Dokumenten, steht nicht drin, es könnten dann richtig große Beträge nochmal kommen. Das wird völlig offen gelassen. Es wird nur an vielen, vielen, vielen Stellen wird gesagt, wir brauchen nochmal richtig signifikant weitere Mittel und es ist auf absehbare Zeit auch nicht mit, sowieso nicht mit Gewinn zu rechnen. Falls jemand auf Dividende spekuliert, das ist auch weg. Also das ist, kann man gar nicht damit rechnen. Und der nächste Punkt, wenn ich vielleicht den auch noch einfügen darf, Lilium will ja nicht bei dem Flugtaxi, Klammer auf, kleinen Regionaljet stehen bleiben, sondern die wollen ja in die nächste Kategorie gehen. Also in den 2030er Jahren wollen sie einen 50-Sitzer mit etwa 1000 Kilometer Reichweite und in den 40er Jahren einen 100-Sitzer mit 2000 Kilometer Reichweite bauen. Sprich, da brauchen sie ja auch nochmal richtig, richtig Geld. Also das ist schon, das muss man in der Gesamtheit betrachten.
Kleine Ergänzung meinerseits. Die Tencent Holdings ist ja der größte Aktionär meines Wissens von Lilium, eine chinesische Firma mit 18,6%. Nun will ich nicht diese ketzerische Frage stellen, warum soll man, also ist Lilium überhaupt deutsch? Als holländische Aktiengesellschaft an der Börse notiert in Amerika mit sehr vielen internationalen Investoren, Liechtenstein, UK, viel aus den USA. Also wie deutsch ist diese Firma überhaupt noch? Klar, da haben wir Tom Enders und Klaus Röwe an Bord und viele weitere Manager. Aber nur weil der Standort hier ist und weil man hier Steuern und Sozialabgaben zahlt, ich glaube, man bezieht sich auf Lohnsteuer in diesem Kontext. Wie deutsch ist denn Lilium überhaupt aus Ihrer Sicht?
Also Lilium hat seine Wurzeln in Deutschland und einer der Mitgründer, Daniel Wiegand, der eigentliche Kopf bei dem Aufbau von Lilium, kommt aus Deutschland und so weiter. Und von der Struktur her ist, weil Sie gesagt haben, in den Niederlanden, das ist eine ähnliche Struktur. Der juristische Sitz von Lilium ist in Amsterdam, genauso wie von Airbus, nur am Rande erwähnt.
Korrekt.
Börsennotiert ist das Unternehmen an der Nasdaq, weil man dort den relativ leicht eine Börsennotierung bekommen hat, weil man ein sogenanntes Finanzvehikel, ich will da jetzt nicht zu weit ausholen, genutzt hat und hatte dann schnell eine Börsennotierung. Aber die Besonderheit, die Lilium, glaube ich, unterschätzt hat, ist, dass mit einer US-Börsennotierung unglaublich viele Veröffentlichungspflichten damit verbunden sind. Viel intensiver als eine deutsche Börsennotierung. Und aus diesen Dokumenten, die an der US-Börse eingereicht werden müssen, weil sie sonst Klagen riskieren, lassen sich sehr, sehr, sehr viele Details herauslesen. Unter anderem dieser Hinweis, dieser erstmals genannte Hinweis im letzten Börsendokument, dass eine Insolvenz drohen könnte.
Hm. Nun hatte man ja...
Die Frage war noch, wie deutsch?
Ja.
Also der Hauptstandort ist vor den Toren Münchens. Insofern, das Unternehmen hat seine Wurzeln in Deutschland. Ja. Hm. Aber ich glaube, Daniel Wiegand und auch Tom Enders wollen nicht, dass das Unternehmen mehrheitlich in chinesische Hände kommt.
Hm.
Wenn wir mal weiterspinnen und sagen, wenn das Unternehmen in die Insolvenz geht,
ja,
dann ist meine Prognose, Lilium wird fortbestehen, aber eben dann, das kauft jemand ganz günstig, kauft dann die Reste auf und das wird dann unter Umständen in China oder in den USA oder von mir aus sogar auch im Middle East ein Großaktionär kommen und wird das aufkaufen.
Hm. Ja, die Marktkapitalisierung liegt jetzt bei dem aktuell von Ihnen genannten Börsenkurs bei 420 Millionen Euro plus minus. Also das ändert sich, liebe Hörer, natürlich täglich oder stündlich. Es ist doch vollkommen klar. Also aufgerundet könnten wir sagen, ist Lilium eine halbe Milliarde wert. Damit, so kann man einfach rechnen, auch im Kopf. Und für 100 Millionen kriegt man dann knapp mehr als 20% der Aktien aktuell. Nur mal, um so ein Rechenbeispiel hier auch zu nennen. Das ist ja eine andere Option auch. Also es wird ja dann natürlich zu Recht auch gesagt, naja, der Bund beteiligt sich bei der Meyer-Werft in Norddeutschland. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein ehemaliger Bürgermeister Scholz hier in Hamburg immer den Gedanken hat, was bringt mir das, was kostet mir das? Ich wiederhole mich da. Und da ist der Bund, glaube ich, zu 90% Shareholder jetzt. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber einen signifikanten Anteil hat man dort erworben. Das ist ja dann vielleicht auch, unabhängig vom Timing, ein Teil der Lösung. Oder Stichwort große Automobilbauer, die ja diversifizieren müssen, wie wir beide wissen. Wenn Toyota bei Joby einsteigt, mit fast einer Milliarde mittlerweile dann dort in den Büchern steht, warum nicht, und das als Frage an Sie, lieber Herr Hegmann, warum nicht bei BMW oder Daimler aus Süddeutschland oder meinetwegen auch Volkswagen, wobei die sicherlich andere Themen aktuell haben. Aber wäre es nicht wünschenswert, dass ein großer Automobilbauer dort einsteigt? Oder Airbus, die ja selber im ähnlichen Segment dort unterwegs sind und entwickeln?
Also fangen wir mal von ganz hinten an, und neben Airbus. Ich glaube, so ein kleines Wunschdenken von den Lilium-Leuten ist, dass das Airbus vielleicht aufkaufen könnte, einsteigen könnte. Aber ich sehe da geht kein Weg hin. Allein von den Personen, die bei Airbus das Sagen haben. Ja? Also, Herr Fourier ist Airbus-Chef und Nachfolger von Tom Enders, der jetzt Verwaltungsratschef bei Lilium ist. Also das sehe ich keinen Weg dahin. Aber ich glaube, man bietet sich so ein bisschen an und sagt, ja, diese den 50-Sitzer oder den 100-Sitzer mit Elektroantrieb, das wäre doch was für euch und so. Also, aber also, halte ich für ausgeschlossen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Daimler. Bei Daimler ist ja Geely mit drin, der chinesische Technologiekonzern. Und der hat sich ja jetzt erst vor kurzem bei Volocopter nochmal, der ist schon Gesellschafter bei Volocopter. Und die letzten genaue Kapitalerhöhung von Volocopter ist noch in den Details nicht bekannt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass quasi Geely sich neben Volocopter noch einen zulegt, noch einen Flugtaxi-Hersteller, weil die auch in den USA auch schon ein sogenanntes fliegendes Auto haben die da auch schon im Portfolio. Dann haben wir BMW. Das ist vielleicht ein interessanter Nebenaspekt. Lilium ringt ja um Investoren und sagt, warum oder bitte investiert, wir haben so ein tolles, eine tolle Idee und so eine tolle Technik. Wir haben in Deutschland sehr, sehr vermögende Leute. Dazu gehören auch die Miteigentümer von BMW. Und die sehr vermögenden Leute in Deutschland investieren aber kaum oder gar nicht in Lilium. Sie scheuen das Risiko. Und das ist, glaube ich, in Deutschland und in Europa viel ausgeprägter als in den USA. In den USA ist eine viel größere Risikobereitschaft als in Deutschland und Europa. Und das ist auch, Lilium bekommt kein Geld, weil vermögende Leute viel zu risikoavers sind. Auch nur noch ein Gedanke, wenn
Gerne.
Ich darf. Wenn Sie schauen, die reichsten Leute in den USA sind Technologieunternehmer. Es ist ein Elon Musk, es ist ein Zuckerberg, es sind Technologieunternehmer. In Deutschland, in Europa ist der reichste Europäer, ist Bernard Arnault, das ist der Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH. Der verdient sein Geld mit
Handtaschen,
mit Champagner, mit Handtaschen, mit Dior und so weiter. Auch das ist so ein ganz kleiner Hinweis, wie unterschiedlich die Risikobereitschaft ist. Und wenn Sie Daniel Wiegand, der hat vor kurzem ein Interview gegeben, da wurde er gefragt, was würden Sie anders machen, wenn ich es nochmal vom Anfang an machen dürfte. Ja. Und dann hat er gesagt, ich würde es nicht in Deutschland machen.
Ist ein Schlag ins Gesicht für unser Land, ein Stück weit. Ich verstehe, was Sie meinen. Und ich lande dann am Ende bei meinem Spiegelbild und frage mich, wäre ich im Rahmen meiner Möglichkeiten natürlich bereit, mich zu beteiligen an diesem Risiko. Ist mal auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt. Also auch noch da wiederum, wir könnten ja jetzt, wenn wir wollten, glaube ich, bei irgendeiner Bank uns einloggen und für 65 Cent Lilium-Aktien kaufen.
Genau.
Ich bin da, ich sage es ganz offen, absolut hin und her gerissen, weil ich das Risiko final nicht beurteilen kann, aber weil mir fehlen halt so ein bisschen die Zusagen, also die einigermaßen öffentlich bekannt werdenden Zusagen anderer Investoren. Sie hatten eben von 32 Millionen gesprochen, da gäbe es eine Zusage. Also wenn da wirklich, wer auch immer, Tencent, irgendwelche Menschen aus Liechtenstein von der LGT Group sich vor die Kamera stellen und sagen, lieber Bund, liebe Bundesländer, wenn ihr für 100 Millionen bürgt, dann pumpen wir 400 oder 500 Millionen rein, dann hätte man Vertrauen als Investor oder als potenzieller Aktionär. Aber das ist für mich halt diese Blackbox und deswegen bleibt das Ganze natürlich dann final auch ein Stück weit unübersichtlich. Herr Hegmann, wollen wir uns so langsam auf den Landeanflug begeben und wollen wir, Sie haben da eben schon mit begonnen, einen Blick in die Kristallkugel werfen. Das ist natürlich schwierig. Wie lautet Ihre Prognose für Lilium 2025?
Das ist nächstes Jahr. Da sollte nach der ursprünglichen Planung ja schon der kommerzielle Betrieb von Lilium laufen. Also das, und den kommerziellen Betrieb kann ich erst dann aufnehmen, wenn die Aufsichtsbehörde, also die EASA, das Modell zertifiziert hat. Da sind wir schon mal, das ist, wurde schon als nicht machbar bezeichnet. Wir sind da schon nicht in der letzten SEC, also US-Börsenmitteilung, sondern in der davorhergehenden, war 2026 genannt. Dieses Datum 2026 wird in der ganz aktuellen auch nicht mehr genannt. Und wenn Sie sich in der Branche umhören, dann wird auch 2026 als extrem ambitioniert genannt, weil Lilium hat es ja nicht in der Hand. Es ist die EASA, die zertifiziert. Und es geht nicht allein um die Zertifizierung dieses Modells, sondern wie auch das Drumherum, sage ich jetzt mal ganz salopp. Es geht um die Landeplätze, es geht um die Überflugrechte, es geht auch um die Akzeptanz der Bevölkerung. Lassen Sie mal einen Unfall passieren, dann wird es ganz schwierig. Also da hängt auch sehr, sehr viel noch drumherum, bevor dieses Modell wirtschaftlich bei einer Airline, bei einem Betreiber fliegt. Und von daher, also bei 2025 kostet es noch weitere Millionen, braucht noch weitere dreistellige Millionenbeträge und wahrscheinlich auch 2026.
Kleine Ergänzung meinerseits, die Leute von der EASA, die ja zum großen Teil auch unter anderem in Köln arbeiten, die haben sicherlich den Schreibtisch voll, weil es eben relativ viele Produkte gibt, die dort zu bearbeiten sind. Unter anderem natürlich auch von Airbus, die da ja auch einige Dinge dann auf den Schreibtisch, oder von vielen Zulieferern, die dort eben Dinge beantragen. Das nochmal den Hörern auch zur Erläuterung. Und das sind zu Recht ja auch Leute, die, kann man sich vorstellen, vielleicht wie ein TÜV-Mitarbeiter sagen, ich lasse ein Auto nicht fahren, wenn das nicht straßentauglich ist. Ganz einfach. So, und ich glaube, wir als Konsumenten, als potenzielle Passagiere, wir haben da auch legen da einen großen Wert drauf, dass diese Menschen, die bei der EASA arbeiten, nicht unter Zeitdruck Entscheidungen treffen. Das wäre absurd, das wäre kontraproduktiv. Und jeder aus der Branche weiß, dass die Zulassung der Produkte ein Bottleneck sind. Das weiß man auch vorher. Und dass auch beim A380, um ein anderes Beispiel zu nennen, dieser Prozess um Jahre sich hinauszögerte. Und da kann keiner irgendwie sagen, liebe Behörde, mach mal schneller. Ich glaube, das wollen wir ernsthaft alle nicht. Das nochmal der lieben Erklärung unter. Und dann vielleicht nochmal meine abschließende Frage, Herr Hegmann. Wie wird der Bund final entscheiden? Der Haushaltsausschuss ist, glaube ich, in the lead, wie man so schön sagt. Herr Wissing hat sich geäußert pro. Herr Söder aus Bayern hat sich geäußert pro 100 Millionen Darlehen. Wen habe ich vergessen? Ich erwarte nicht, dass der Hamburger Jung Olaf Scholz sich laut zu diesem Thema zu Wort melden wird. Und ich glaube, Herrn Habeck habe ich noch nicht vernommen, der Bundeswirtschaftsminister. Ich sehe Sie grinsen. Herr Hegmann.
Ich suche auf meinem Schreibtisch die Kristallkugel.
Ja, was glauben Sie? Also ich mache mal eine Bold Prediction. Ich sage, der Bund sagt nein. So.
Ich befürchte es allerdings auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich befürchte es. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich würde dieses Signal geben, aber begrenzt. Also, aber ich sage von Haus aus, die 100 Millionen werden definitiv nicht reichen. Sie reichen nicht. Ja. Aber wenn die so sagen, gebt mir dieses Signal, dann würde ich dem zustimmen, auch vor dem Hintergrund, was wird nicht alles finanziert. Sie haben die Kreuzfahrtschiffwerft schon angesprochen, Chipfabriken, ganz andere Dimensionen. Ja. Aber ich befürchte, dass es eben nicht kommt. Ja. Dann wird es extrem eng. dann wird es extrem eng. Entweder bei Volocopter haben sich dann die Altgesellschafter, die bisherigen Gesellschafter, nochmal zusammengerauft und haben gesagt, ja, wir geben nochmal was. Ob das bei Lilium der Fall ist, habe ich meinen Zweifel. Und es gibt in der, Sie hatten vorhin von betriebswirtschaftlichen Regeln oder so gesprochen. Es gibt leider auch den Spruch, oder was heißt leider, es wäre ja, ist dann positiv, eine Insolvenz muss nicht das Ende sein. Das muss man dann, es wird, meine Prognose ist, Lilium wird fortbestehen, aber unter Umständen mit anderen Aktionären und auch unter Umständen dann mit anderen Standorten.
Und ein Kosteneinsparungsprogramm sehe ich auch schon am Horizont.
Damit kann man zunächst sofort die Kosten runterbringen. Ja, wenn ich sage, ich habe jetzt 304 Millionen Cash-out jedes Jahr, da kann ich erstmal Kosten reduzieren, ja, mit Personalabbau. Aber ich brauche ja eine Prognose. Also ich muss ja eine Perspektive haben. Ja. Und auf mit halber Flamme kann ich das Unternehmen nicht wirklich lange fahren.
Ich durfte auf der ILA den Jet begutachten. Ich war hellauf begeistert von dem Produkt, aber das hat mit diesem Thema wirklich sehr wenig zu tun.
Es ist eine super, super Technik.
Ja.
Sie hatten ja wahrscheinlich schon auch die Unterschiede zu den anderen eher propellergetriebenen Modellen herausgearbeitet. Also es ist ja eine komplett andere Technik. Sie ist ganz stark skalierbar, wie es so schön heißt, also in größere Modelle integrierbar. Also die Technik ist faszinierend.
Ja.
Aber das kostet eben Zeit und Geld.
Wir werden das Thema weiter beobachten, Herr Hegmann. Ich bin mir sicher, dass Sie wahrscheinlich noch den ein oder anderen Artikel über dieses Thema schreiben werden. Wo wird man das dann lesen dürfen? Sie sind ja freier Journalist. Ich bin über die Welt online auf Sie aufmerksam geworden. Ich habe aber gesehen, dass auch in anderen Publikationen Ihre Artikel erscheinen. Nun haben Sie es nicht nötig, hier Werbung in eigener Sache zu machen, aber Dienstleistung für den Hörer. Wo würde man denn tendenziell Artikel von Ihnen über dieses Thema finden in Zukunft? Oder also wissen Sie es auch noch nicht?
Sie hatten eingangs gesagt, dass ich 40 Jahre freier Journalist bin. Das ist nicht ganz korrekt. Ich bin seit 3-4 Jahren freier Journalist. Vorher habe ich bei dpa gearbeitet.
Ja.
Dann habe ich bei der Financial Times Deutschland gearbeitet und dann bei der Welt als Festangestellter. Und seit ein paar Jahren bin ich freier.
Okay.
Arbeite hauptsächlich für die Welt, aber ich arbeite auch für die Wirtschaftswoche beispielsweise und noch andere Publikationen. Also Lilium spielt bei mir meistens in der Welt. Deshalb
Wunderbar. Dürfte
es auch in der Welt landen.
Ja. Prima. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Ja, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie sich auch relativ spontan hier Zeit genommen haben, obwohl wir uns ja beide nicht kannten. Würde mich freuen, wenn wir da im Dialog bleiben. Ich finde, es bleibt spannend. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Wirtschaftskrimi, aber ich finde es politisch spannend, es ist wirtschaftlich spannend, technisch spannend. Und ich glaube, es treibt natürlich auch viele Menschen um. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere im Wahlkampf für die Bundestagswahl, die ja in 11 Monaten spätestens stattfindet, dieses Thema verwurst. Also ich lese das jetzt schon bei vielen Statements bei LinkedIn heraus. So auch bei Herrn Söder. Natürlich hat die Ampel dann Lilium potenziell über den Jordan gehen lassen, über die Wupper. Also ich kann mir jetzt schon die Schlagzeilen und in Talkshows und Sie sind dafür verantwortlich, Herr Habeck, das. Ne?
Ja.
Das ist doch jetzt schon vorprogrammiert, liebe Hörer. Aber mein Gott, das gehört auch dazu zum Wahlkampf. Das ist Teil unserer Demokratie. Und nun hoffe ich, haben wir die Menschen ein bisschen schlauer gemacht. Und ich bin mir sicher, dass die Menschen im Haushaltsausschuss, das ist ja auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, solche Entscheidungen zu treffen. Lesen Sie mal ein Gutachten im Rahmen einer Due Diligence durch. Also jeder, der sowas, ich habe sowas auch schon mal erstellt, der weiß, Das kann man, Risiken kann man so und so formulieren.
Ja.
Und das 110% objektiv darzustellen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Da müssten Sie final, glaube ich, auch mit Leuten von der EASA dann sprechen, unter anderem, weil die sind der Bottleneck.
Ja, absolut. Nee, es ist, wie Sie sagen, es bleibt extrem spannend und es ist ganz stark von der Politik jetzt abhängig. Ja. Und für Tom Enders ist es ja auch ein ganz kleiner Seitenaspekt. Tom Enders wollte mal die damalige EADS mit den Briten zusammen fusionieren.
Mit BAE, ne?
Ja, BAE. Damit weltgrößter Rüstungskonzern wäre das geworden, ja. Und ist auch an der Politik gescheitert.
Frau Merkel fand das nicht so gut, ne?
Frau Merkel fand das nicht gut, ganz ja. Genau. Und jetzt wäre es fast. Also Tom Enders, glaube ich, ist nicht besonders gut, auf die Politik zu sprechen.
Ja. Auch das erinnere ich recht gut. Ich bin damals Mitglied im BDLI geworden und Tom Enders, Major Tom, hat mich begrüßt, weil ich auch Tom heiße und Heinkel ja nun auch relativ prominenter Name ist in der Luftfahrt, wobei meine Firma eben nichts mit den Heinkel-Flugzeugen zu tun hat. Das werde ich auch alle 2-3 Tage gefragt, können Sie sich vorstellen, seit über 20 Jahren. Also nochmals, vielen Dank, Herr Hegmann, für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und auf bald. Grüße nach München.
Ja, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Folgt diesem Podcast bei LinkedIn und hört die anderen spannenden Folgen mit Top-Managern vom Airport Hamburg, dem BDLI, der Deutschen Aircraft, Brötje Automation, Heinze Akademie, Autoflug OHB, Hensoldt, der DFS und dem Aircraft Supplier Summit. Viel Spaß beim Hören der anderen Folgen. Mit dem Aerospace Manager Podcast erreichen wir mehr als 10.000 Menschen. Falls ihr Interesse habt, eine Folge aufzunehmen, meldet euch gerne bei Tom Heinkel über LinkedIn. Nee. Hört die anderen spannenden Folgen mit Managern von Lilium, Arcosa, der DFS, Hensoldt, OHB, Autoflug, der Deutschen Aircraft, dem Hamburger Airport und dem BDLI sowie Brötje Automation. Folgt uns bei LinkedIn. Meldet euch gerne, wenn ihr auch eine Folge aufnehmen wollt. Wir erreichen mit dem Aerospace Manager Podcast ca. 10.000 Menschen.